Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Neue Folge und heute ist jemand hier, der glaube ich, also ich bin schon ein sehr energetischer Mensch, aber ich glaube, der toppt mich sogar im Schlaf. Also das kriegt er hin. Wir haben uns persönlich das allererste Mal gesehen, obwohl man an ihm nicht vorbeikommt bei Social Media. Und er sitzt heute hier bei mir, Christian Karcic. Habe ich deinen Namen richtig eigentlich ausgesprochen? Ich kenne dich nur.
Ja, ich verzeih's dir.
Ich sage immer sonst nur Christian zu dir, aber deinen Nachnamen habe ich noch nie mitgenommen.
Mega cool. Karcic, ganz einfach wie Müller. Drei Cs, ein A und ein I.
Ganz, ganz, na ja. Wie konnte ich das nur? Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Hey, danke, dass ich da sein darf.
Voll cool. Wir haben uns ja kennengelernt auf der HeroCon, bei der ersten HeroCon in 2025. Man spürt deine Energie im Raum noch, bevor du da bist.
Ja, das ist doch ganz gut so. Sicherlich habe ich auch eine Art der gewissen Lebenserfahrung, aber ich glaube, ich sollte mich mal ganz kurz vorstellen, damit vielleicht der eine oder andere Hörer, der nicht über mich gestolpert
ist. Darf ich dir bitte die Frage dazu stellen, die ich sonst auch stelle?
Mach bitte.
Nenn uns bitte doch drei Dinge, die man über dich wissen sollte.
Ah, das war jetzt diese vorformulierte Frage. Also ich bin der Christian aus Berlin, Installateur und Heizungsbauermeister und baue seit 26 Jahren in der Selbstständigkeit. Ich behaupte ganz keck die geilsten Bäder in Berlin und im Umland. Genau. Ich habe so ein hybrides Dasein als Handwerker. Nenne ich immer so, wenn mich jemand fragt, was du machst. Ich habe die erste Jahreshälfte tatsächlich sehr viel an der Front zu tun. Ich verdiene mein Kerngeld tatsächlich noch mit Handwerkskunst und habe die andere Jahreshälfte tatsächlich geblockt. Immer für meine Öffentlichkeitsarbeit, Social Media ist da so mein Steckenpferd. Und wer da sicherlich sich damit auch auseinandersetzt, gerne mal reinfolgen. Insta-Lateur. Ja. Da sieht er mal, was ich täglich. Genau, also da sieht er mal, was ich täglich mache. Und ich habe auch noch vor ein paar Jahren ehrenamtlich was auf Spur gebracht, nämlich den Hashtag Lust auf Handwerk mit Thorsten Mortz, den kennst du sicherlich auch. Und dafür mache ich jetzt auch hier einen Shoutout. So, das war jetzt der Werbeblock, ja, deswegen darf ich hier teilnehmen. Und ich habe noch ein drittes Leben und zwar das Ehrenamt. Und da bin ich im Berliner Vorstand der SHK Innung Berlin unterwegs. Und so schließt sich dann praktisch der Kreis. Einmal die Front. Einmal der hybride Handwerker, Social Media und dann noch einmal das ganze Thema Verbandsleben. Und so habe ich die ganze Branche, die mich in meinem Arbeitsleben betrifft, komplett aus unterschiedlichsten Perspektiven im Blick.
Super. Was ist genau, du bist im Vorstand der Innung?
Genau. Die Vorstandstätigkeit mache ich schon seit 8 Jahren. Wir haben jetzt nächstes Jahr wieder Wahlen. Mal schauen, ob ich es wieder schaffe. Wir sind 7 ehrenamtliche Vorstandsmitglieder, die von der Mitgliedschaft gewählt worden sind. Wir sind roundabout 620 Innungsfachbetriebe hier in Berlin organisiert. Da mache ich jetzt auch einen kleinen Shoutout. Wir sind eine ziemlich leistungsstarke und immer die aus Berlin-Innung. Mhm. Und sind immer sehr offen für komplett neue Dinge, haben ein großes Kompetenzzentrum, wir haben 50 Mitarbeiter und ich kann auch flexen, also wir drehen so roundabout 5 Millionen im Jahr mit einer Innung so etwas in Bezug auf Fortbildung, Weiterbildung, Ülos und all so ein Zeug, was wir anbieten, ist es nicht schlecht. Und wir sind noch lange nicht fertig, also da kommen zukünftig noch richtig verrückte Dinge, die wir auf Spur bringen.
Ja, stark.
Also wir können uns austoben.
Die Handwerkskammer Berlin ist ja auch recht stark unterwegs und dann ist das wahrscheinlich eine super Zusammenarbeit, könnte ich mir vorstellen. Ja, okay. Ich stelle dir einfach mal meine zweite Frage. Die zweite Frage ist, nach Fest kommt ab. Du als Handwerker wirst es kennen, so heißt ja mein Podcast. Woher? Ja. Also hast du eine Anekdote zum Beispiel aus deiner Kindheit oder sagst du das ständig zu deinen Leuten oder was auch immer? Wo bindest du nach Fest kommt ab ein?
Also wir beziehen das mal auf das heutige Thema, Handwerk versus Industrie. Und nach Fest kommt ab ist meistens immer so, wenn man so ein bisschen übertrieben hat oder irgendwas falsch gemacht hat, ist es kaputt. Und ich versuche das mal jetzt so ein bisschen in Zusammenhang mit dem Thema, mit dem heutigen Thema reinzubringen. Und zwar mich veräppelt nur einmal einer von der Industrie, ja, so nach dem Motto, ey, das ist das erste Mal, dass es bei dir passiert ist. Und danach ist es ab. Ja, also fest ist die Beziehung immer, wenn wir diese Ware, die wir ja als Handwerker, die an der Front sind, für die Industrie verkaufen. Und wenn alles funktioniert, ist alles prima. Aber wenn was nicht funktioniert, da bin ich leidenschaftslos mittlerweile geworden, dann ist bei mir ab. Mhm. Also ich lasse mich da nicht irgendwie vorführen. Und da habe ich super viele coole Geschichten, die ich gerne hier auch kundtun möchte.
Okay, so, also du hast es schon verraten. Unser Thema heißt Industrie versus Handwerk. Hier ist auch schon mal irgendwie ganz klar, dass es scheinbar nicht miteinander geht, einfach nur so gegeneinander. Das, ne, ist der Begriff versus. Ich habe mal nachgeguckt. Es gibt ja tatsächlich, ich mache das erst später. Ich habe eine Zahl vorher recherchiert, aber die machen wir erst später. Was würdest du sagen? Also man merkt ja direkt, wenn man dich auf dieses Thema anspricht, fängst du an und, boah, also dass ich deine Halsschlagader hier nicht bei mir pochen höre, ist eigentlich ein Wunder. Wann fing es bei dir an, dass du das erste Mal gesagt hast, okay, Industrie, da ist irgendwas und ich muss aufpassen, dass ich meine Schäfchen beisammen halte?
Katrin, jeder, der Handwerksunternehmer ist stets bemüht, eine saubere, ordentliche, gute Reputation sich zu erarbeiten, ein Image zu erarbeiten. Ja. Und ich habe ja jetzt schon 26 Jahre auf dem Kerbholz in meiner Selbstständigkeit und seit 99 bin ich ja hier im Berliner Markt unterwegs und ich würde mal sagen, ich habe schon den Qualitätsverlust der Ware, die uns in der heutigen Zeit oder ein bisschen in der Vergangenheit zurückgeguckt, leider Gottes miterleben dürfen. Und das ist eigentlich, und ich habe noch vergessen, anfänglich zu sagen, ich habe eine Berliner Schnauze, also verzeiht mir auch, wenn
man
ich mal so gerade aus Baustelle
man
komme.
Man merkt es gar nicht, ja. Wirklich. Hättest du es jetzt nicht gesagt.
Jetzt bin ich da so ein bisschen raus. Also was mich total abnervt, ist tatsächlich, dass die Qualität, wie sie ja dann damals mal, wo ich mal gestartet bin, nicht mehr so gegeben ist, wie sie heute irgendwie unters Kundenklientel verkauft werden soll. Und wo ich es gemerkt habe, ist tatsächlich, egal was ich unternehme, und ich bin, würde behaupten, ein sehr, sehr perfektionistischer, schon fast kranker Dienstleister. Ja? Also ich gehe mal von meiner Seite aus, wenn ich irgendwo viel Geld bezahlen muss, ja, und ich bin auch nicht günstig, das kann ich auch sagen, dann möchte ich auch, wenn ich viel Geld bezahle, auch natürlich das all-inklusive Wohlfühlprogramm haben. Und dieses wird dauerhaft, habe ich so das Gefühl, in der Vergangenheit gestört durch eben mangelnde Auslieferung der Ware, der Industrie. Und das schädigt mein Image, meine Reputation, die ich mir über Jahre aufbaue. Weil am Ende des Tages und jeder von uns, der draußen unterwegs ist und Ware verkauft, weiß, dass wir da, egal was unternehmen können, es bleibt immer dieser eine kleine Schandfleck übrig. Die Ware ist zu spät gekommen, die Ware ist kaputt gekommen, ich musste so lange warten. Und dagegen bin ich so ein bisschen und nutze eiskalt meine öffentliche Präsenz aus. Und ich bin da nicht der typische Influencer, ja, so wie sie alle genannt werden, hier so Rabattcode hier und dies und das, sondern ich bin und nenne mich da auch Sinnfluencer und gehe dahin, eigentlich völlig kontraproduktiv für mein Dasein in der Öffentlichkeit, gehe dahin immer, wo keiner gerne hingeht, nämlich ich greife die alle immer frontal an. Und daraus entstehen total irre und verrückte Dinge.
Okay, also wir fassen zusammen. Es geht dir vor allem um deine Reputation als Installateur, als Unternehmer, der natürlich ja auch in der Verantwortung steht bei seinen Kunden, wo du dann rechtfertigen musst, warum ist etwas nicht gut geliefert worden, warum ist etwas nicht rechtzeitig geliefert worden. Das ist ja nachher das, warum Kunden, das hat ja immer so einen Geschmack zum Schluss auch, ne, warum dann Kunden sagen, nee, den beauftrage ich nicht nochmal, der liefert nicht rechtzeitig. Dass das nichts mit dir zu tun hatte, sondern dann vielleicht mit den Waren, die du bestellt hast, ist denen ja völlig egal. Im Nachgang bleibt er immer nur, ist nicht rechtzeitig fertig geworden. Ich habe gerade, musste schmunzeln, weil häufig in meinen Workshops habe ich das Industrie versus Handwerk, ist eher, dass die Industrie, dass das größere Problem ist, dass die Industrie die Leute aus dem Handwerk abholt und sagt, hier, schön, die sind da super ausgebildet worden. Na so, und jetzt wunderbar, und jetzt holen wir die uns und stellen die ans Band oder was auch immer. Hast du da auch eine Meinung zu?
Ja, also sagen wir es mal so, es gibt diese ganz normalen 0815-Schrauber, die sich gerne ihre Angebote, wie auch immer, durch irgendwelche tollen Konzepte, die sich der Großhandel oder die Industrie ja ausdenken tut und eigentlich sich irgendwo eine Arbeit erleichtert. Ich bin da komplett eine andere Nummer. Ja, ich weiß nicht, ob den einen oder anderen, der Begriff ist Blue Ocean und Red Ocean. Ja, im Red Ocean tummeln sich ganz, ganz viele Leute und ich bin da weg. Ich habe meinen eigenen Blue Ocean, das heißt ich, Dienstleister durch und durch. Ich weiß ganz genau, was ich verkaufen kann, wie ich es verkaufen kann und da lasse ich mir nicht reinfunken, nicht vom Sanitärgroßhandel, ja, da spreche ich einfach mal die GC-Gruppe an, ich habe dir das auch gesagt, ich gehe auch da frontal, die haben ja da ihre Badausstellung Elements wesentlich über 200 Ausstellungs- oder Point of Sales auf Spur gebracht, wo ganz nett der Handwerker um eine Ecke mit angeworben wird und auf den Punkt gebracht wird, du pass auf, wir erledigen das ganze Theoretische für dich, ja, wir nehmen den Kunden, boarden ihn an, in der Ausstellung werden wir ihn ganz lieb und nett bedienen. Wir schreiben dir sogar dein Angebot und du kannst dann einfach nur anschrauben gehen. Ich bin nicht der Anschrauber. Ich bin der kreative Mensch und ich möchte den Kunden von A bis Z behandeln, weil am Ende des Tages, gut zu hören, die da draußen sich nach wie vor die Arbeit erleichtern lassen, am Ende des Tages lebe ich vom Empfehlungsmarketing. Und da möchte ich nicht, dass Frau Müller die Firma Elements empfiehlt, ja, sondern da möchte ich, dass die Frau Müller den verrückten Installateur empfiehlt oder den Herrn Czarczyk.
Wir nehmen den verrückten Installateur. Der fährt auch mit dir in die Ausstellung.
Das Thema Großhandel. Was das Abwerben der Industrie, naja, logisch, das ist doch klar, dass eine gewisse Grundstimmung leider Gottes in unserem Land herrscht und das ist nachher irgendwo ein Unvermögen der einzelnen Betriebsinhaber, ob sie ihre Mitarbeiter halten können oder nicht. Was ich so in letzter Zeit erlebe, ist tatsächlich, dass viele, in Anführungsstrichen, Solobetriebe, die so 15, 20 Jahre irgendwie unterwegs waren, eigentlich keinen Bock mehr haben, weil alles irgendwie nur noch schlecht ist und sich dann irgendwann mal sagen, so, jetzt meinen letzten Lebensabschnitt, da mache ich mal einen Exit und lass mich irgendwo als Außendienstmitarbeiter onboarden und fange dann an, irgendwelche Heizungssysteme oder whatever auch zu verkaufen. Kann man gerne machen, bin nicht der Typ dafür und ich sehe das da eigentlich nicht als großartiges Problem, was du angesprochen hast mit, wir bilden aus und dann gehen die Jungs und Mädels dann irgendwie rüber zur Industrie. Geld, ja, wird sicherlich eine Rolle spielen, ja. Ich glaube, das ist relativ gut lösbar, aber der Mindset hier oben ist noch viel wichtiger, den du deinen Azubis, wenn du die onboardest und sie begleitest durch die Ausbildung, ihnen irgendwo eine Perspektive oder Zukunft geben kannst. Hast du da auf jeden Fall bessere Karten. Und ich sag da immer ein Argument, du, mach das. Genieß dein Nummerndasein, ja, weil wenn du bei wen auch immer von den Big Playern da bist, bist du einfach nur hier unten in der Nahrungskette und nicht in der Mitte oder weiter oben. Also ich würde gerne als Person oder Mensch nicht irgendwo eine Personalnummer sein, sondern tatsächlich der coole Handwerker, der richtig gut was drauf hat.
Ja, ja, gut. Und das natürlich mit mehr Umsatz, mehr Geld gezahlt werden kann und mit mehr Manpower natürlich auch mehr Umsatz erzielt werden kann. Das ist natürlich dann klar, dass da auch vielleicht andere Löhne gezahlt werden können. Ich sage ja auch immer, Mensch, lass doch nochmal den Weg über die Arbeitgebermarke machen. Warum wollen die weg von dir? Und das geht in genau deine Richtung, die du gerade gesagt hast, nämlich, dass man in einem Handwerksbetrieb, der wirklich klein organisiert ist, ja häufig nicht die einfache Nummer ist, sondern wirklich eine Stellschraube im ganzen System, die mitdreht. Und ich sage auch mal, lass noch mal auf die Arbeitgebermarke gucken, warum wollen die weg von dir? Das stimmt doch da nicht.
Ah gut, Adrian, ich habe ja vieles. Also ich war meiner Spitze 8 Mitarbeiter. Ich bin jetzt tatsächlich alleine unterwegs, bedingt meines Daseins, wie ich ihn jetzt seit knapp 7 Jahren, seitdem ich mit Social Media angefangen habe, lebe. Ich selber, und dann bin ich auch offen und ehrlich, hatte mal einen Burnout gehabt. Ich hätte das vorher nie gedacht. Bin im Krankenhaus gelandet, bin Verdacht auf einen Herzinfarkt. Und ja, ganz, ganz heftig. 3 Tage wurde ich auf den Kopf gestellt. Und ja, irgendwie hat mir keiner da so richtig helfen können. Die Symptome waren nicht mehr da. Und dann kam irgendwann mal einer auf die Idee, du pass mal auf, besuch mal da so einen Psychologen. Ja, ich sag, willst du mich verarschen? Und dann habe ich das aber tatsächlich doch gemacht, weil es mir nicht gut ging und man hat dann einen Burnout festgestellt, ich musste ein halbes Jahr aussetzen in meiner Selbstständigkeit, habe alle 8 Mitarbeiter in Lohn und Brot gebracht und stand dann nach einem halben Jahr da und habe mich dann gefragt, was machst du jetzt? Gehst du jetzt den gleichen Weg? Ja, weil ich hatte ja natürlich noch irgendwie Kundenklientel, viel für Berliner Hausverwaltung gearbeitet. Also ich war eigentlich irgendwo die Geisel meines Betriebes. Oder gehst du all in? Und da hatte ich einen mega coolen Kunden. Völlig riskant, ja. Ich will jetzt hier auch keine Ethnik nennen oder so, aber der war einfach in Berlin eine bekannte Nummer. Ich habe da irgendwelche Casinos ausgebaut und bin diesen Weg gegangen. Also ich einfach komplett um 180 Grad. Und das war das Beste oder die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Also raus aus dem Hamsterrad, was mich krank und schlecht gemacht hat, und komplett einen neuen Weg gegangen. Und da habe ich mich spezialisiert auf dieses ganze Thema exklusiven Badbau. Und was soll ich dir sagen? Ich würde mal sagen, die obersten 10.000, in Anführungsstrichen, die habe ich hier in Berlin bedienen dürfen. Und da habe ich total illustre Kunden gehabt, ja, auch sehr prominente Kunden. Da darf ich mich austoben. Das macht natürlich Spaß und da geht auch keiner hin. Oder ganz wenige, die dieses normale Standarddasein haben, die sagen, das ist mir zu aufwendig, die Kunden sind mir zu anstrengend. Und ja, die sind anstrengend, aber die trompeten nicht um den Preis, sondern die trompeten eigentlich nur um die Zeit. Ja. Und wenn du mit denen das alles transparent besprichst, dann haben sie auch Verständnis, dass so eine sonderangefertigte, so ein Brausekopf, der mal Meter mal zwei Meter ist, halt eine Manufakturarbeit ist und die braucht dann seine 8 Wochen. Aber die muss dann auch vernünftig ankommen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema,
weil
wir
sehr viel umswitchen. Danke für den Bogen. Voll gut.
Handwerk versus Industrie. So, was willst du denn haben? Willow im Boch, Tezel, Grohe, Zehnder, Kaldewey oder Duravit? Also, was soll ich dir aus meinem Portfolio
ja. Also pass auf, zum einen müssen wir aufpassen, es sind ja nicht nur SHKler, die hier zuhören, sondern wir haben ja alle Gewerke. Ich habe bei dem einen oder anderen Begriff schon gedacht, ich muss später nachfragen, aber dann sind wir schon wieder 3 Themen weiter gewesen. Also hier okay. Gerne, na so. Mich würde vor allem interessieren, warum glaubst du, dass die Fehlerquote oder dass es so viel schief geht? Ist es, dass die Industrieprodukte nicht auf das Handwerk genau abgestimmt sind? Glauben die aus dem Weißen Turm heraus, es besser zu wissen? Wie kommt es, dass überhaupt solche Fehler zustande kommen?
Alle mal gut zuhören, und das betrifft jetzt nicht nur Sanitärheizung. Man hat ein Problem, man ruft an. Und ich garantiere, 99,9% von euch haben schon mal den Spruch gehört, sie sind der Erste, bei denen so etwas aufgetreten ist. Ja. Und wenn ich diesen Spruch höre, dann kriege ich so eine Halsschlagader. Und ich muss da einfach mal mit einer Story rein. Ich muss noch mal ein bisschen weit ausholen. Ich habe eine Social-Media-Präsenz. Bin hier mit dem Installateur mit roundabout 10.000 echten Menschen unterwegs, also organischer Reichweite, nicht sehr aufgeblasen ist. Ja. Entschuldigung, das musste ich noch dazu packen. Und ich habe irgendwann mal eine Schlüsselerlebnis-Story gehabt mit Villeroy & Boch. Den Hersteller kennt ja jeder, der stellt Porzellanteller her, aber auch Porzellantoiletten und all so ein Schnicki-Schnacki. Und da hatte ich mal eine Waschtischeinheit gehabt, die knapp 15.000 Euro gekostet hat für einen etwas reicheren Russen, was ich verbauen durfte. Ja, das war alles so mit irgendeinem so Gold-Bling-Bling-Furnier und weiß ich nicht was. Das Ding kam 10 Wochen Wartezeit. Ja, 10 Wochen Wartezeit kam das an, ich packe das Teil aus und sehe, dass an signifikanten Stellen einfach das Furnier irgendwo sich abgelöst hat. Wow. Ich denke, what the fuck, wir haben so lange gewartet auf dieses ganze Thema, du willst endlich finishen, Kunde natürlich voll ungeduldig, weil bei so einer Art von Kunden ist Zeit immer eine ganz, ganz grobe Kiste, gar nicht das Geld. Soll ich oder soll ich nicht? Das war meine allererste Story, wo ich gesagt habe, nee, Frontalangriff. Und davor sind ja schon viele Dinge passiert in den Jahren zuvor, wo ich immer abgeschmettert worden bin und wie auch immer. Habe ich mal eine Story gemacht, habe das über meinen Installateurkanal promotet und ich hatte innerhalb von kürzester Zeit aus unterschiedlichsten Ecken in Deutschland von der Erfolgschaft von mir, ich hatte das gleiche Problem gehabt, hier, da. Social Media hat auch von Villeroy & Boch reagiert, hat sich entschuldigt und wie sieht's aus? Wie können wir dich da unterstützen? Und Moral der Geschichte ist, und jeder kennt so einen Reklamationsprozess, wenn er bei mir, also in meiner Branche stattfindet. Ich habe irgendwo meinen Einkauf beim Sanitärgroßhandel. Das heißt, meine allererste Adresse oder der Anruf geht zum Sanitärgroßhandel. Dann kriege ich da irgendwo so ein Reklamationsformular. Das dauert dann irgendwie eine Woche, bis überhaupt erstmal ein Signal Richtung dem Hersteller gesendet wird. Und dann dauert es knapp noch 3, 4, 5 Tage. Lass es 2 Wochen in Land gehen, bis ich überhaupt den Kunden eine verbindliche Ansage machen kann. Was dann weiter geschieht. Das war damals so. Ich habe den Shortcut genommen über Instagram. Social Media hat sich gemeldet. Ich hatte am Abend einen Anruf aus Mettlach. Da war irgendein ganz wichtiger Mensch. Die haben das natürlich irgendwo registriert, dass ich in der Öffentlichkeit über ihr Produkt geschimpft habe. Am nächsten Morgen hatte ich schon eine Information gehabt, wie es dann weitergeht. 8 Wochen hat es gedauert tatsächlich, bis das ganze Thema wieder neu aufgerödelt worden ist. Und ich habe dann diese ganze Story, ja, erstmal Druck aufgebaut. Ich habe mein Ziel erreicht. Und dann habe ich natürlich das mitbegleitet, da habe ich den Werkskundendienst anreiten lassen, die da das ganze Thema anbringen sollten. Und das haben sie auch gemacht, das haben sie auch vernünftig gemacht und das habe ich dann nachher im Vernünftigen aufgelöst, habe gesagt, sieht da wieder im Bauch, finde ich mega cool, dass es dann doch jetzt so geklappt hat. Und das war so irgendwo für mich ein Aha-Effekt, wo ich dachte, what the fuck, Social Media, nehmen diese Big Player ernst. Und ich bin jetzt nicht der Polterheini hier aus Berlin, der da jetzt jedes Produkt so wie so ein, keine Ahnung, Tester untersucht und wo kann ich jetzt meckern? Nein, es muss einfach nur funktionieren. Und für uns Handwerker gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ich irgendwo ein Problem mit einem defekten Produkt habe und nicht zeitnah irgendwo eine Rückkopplung. Der Kunde erwartet auch von mir, Herr Čačić, da läuft Wasser, stellen Sie es irgendwie ab. Da kann ich Ihnen nicht sagen, ja, ich muss mal überlegen, ich werde es in 3 Tagen anrufen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen übertrieben gesagt. Das heißt, ich brauche immer ziemlich schnell eine Rückkopplung. Und ich habe mit V&B nach dieser Story dann tatsächlich auf der einen oder anderen Weltleitmesse habe ich die getroffen und man hat immer mit dem Finger auf mich gezeigt. Also ich bin da ziemlich bekannt geworden bis ganz nach oben. Das hat jetzt nicht jetzt irgend so ein Regionalvertriebsleiter, sondern es ging bis Timo Franke, er ist damals Vertriebsleiter Deutschland, Österreich, Schweiz gewesen. Den durfte ich persönlich kennenlernen. Dann haben wir uns da ein bisschen unterhalten. Die haben mich dann anschließend als Markenbotschafter irgendwie beauftragt und ich habe gesagt, ich verkaufe euch hier keine Porzellantoiletten. Was ich aber gerne machen möchte, ist für meine Community, ja, möchte ich gerne einen Mehrwert schaffen. Und durch diese hässliche Story, die ja anfänglich ja war, ist was mega Geiles entstanden. Wir haben ein Format und einen Kanal auf Spur gebracht, die Willeroy-Boch-Bart-Profis. Und ich durfte, und das war meine Grundprämisse, dass ich da überhaupt mein Gesicht für diese Marke hergebe, Vertriebschef Deutschland, Österreich, Schweiz, Timo Franke, dann wollte ich gerne den Verantwortlichen, der für diese ganze Service-Hotline zuständig ist, also nicht jetzt irgendwie eine kleine Lichtnummer in dieser Legebatterie-Callcenter, sondern tatsächlich der entscheidet, was im Service abläuft, ein Produktentwickler und zwar den Chef. Und ich durfte tatsächlich auch in Mettlach, also ich habe die dann besucht und ich durfte auch mit dem CEO ein paar Worte gerade ausquatschen. Und das ist immer ganz geil, wenn man die Spitze der Nahrungskette mal aus der Basis so ein bisschen impfen darf. Und daraus sind ganz, ganz tolle Dinge entstanden. Mit und dann haben auch, und das will ich mal, ich muss das raushauen. Jeder von uns, ich halte jetzt so mein Handy hoch, hat so ein Handy, so ein Smartphone in der Hand. Und wenn ich ein Problem habe, sei es ein technisches Problem, gibt es immer diese tollen technischen Hotline, wo ich dann immer am anderen Ende jemanden dran habe, der nicht 3 Worte unfallfrei quatschen kann mit ein, weil er denkt, man ist zu blöde. Ja? Und da habe ich mal einen Vorschlag gemacht, warum können wir da so eine Service-Hotline nicht per Videotelefonie auf Spur bringen? Ja, entweder FaceTime, WhatsApp-Call oder wie auch immer. Ein Jahr später hat Willeroy-Boch diesen Wahnsinn ausgerollt.
Okay.
Die haben diese Service-Hotline so upgraded, dass ich tatsächlich mit dem Techniker vor Ort in einem Videocall gehen kann und er mir vor Ort 1:1 zeigen kann, du pass auf hier, du Schwitz, da musst du den Knopf drehen oder den. Ganz banal, simpel gelöst. Und das war für mich dann eben halt eine Erfolgsstory. Die wollte ich mal gerne loswerden.
Cool. Hier, wir müssen auch nochmal ganz klar sagen, das ist hier keine Werbung jetzt für Willeroy-Boch, das ist jetzt einfach nur, ne? Also das ist ein Name, der hier fällt aufgrund einer Geschichte, ist ja. Aber jetzt keine Kaufempfehlung durch dich, das müssen wir irgendwie, das ist werbefrei. Und auch Mettlach, ja, vielleicht weiß auch der ein oder andere nicht, in Mettlach sitzt die Hauptzentrale von Willeroy-Boch.
Genau, Entschuldigung, ja. Aber wir können auch gerne jemand anders nehmen, also das ist so, auch
warte,
kein
warte,
Thema.
Warte, komm. Jetzt, ich muss einmal kurz direkt eine Frage stellen. Wenn du sagst, okay, das hat funktioniert, du hast wahrscheinlich gekocht auf der Baustelle, der russische Kunde stand dir im Nacken, hat gesagt, wann machen Sie das jetzt fertig, Herr Müller-Katic, ne? So hast du dich eben genannt.
Ja.
Würdest du jetzt anderen Handwerksbetrieben empfehlen, bevor man sich in diese Hotline reinwirft, wo man dann gesagt bekommt, wir melden uns bei Ihnen in 3 Tagen, dass man direkt zum Handy greift und über seinen Social-Media-Kanal, egal wie groß er ist, da direkt ein Video macht?
Das Thema Social Media im Handwerk ist so oder so so ein bisschen umstritten. Also ich sage da immer so ein abgedroschenes Wort. Eigentlich kann ich es nicht mehr hören. Wir sind, also die sichtbaren Handwerkerinnen und Handwerker da draußen, wir sind irgendwie die Speerspitze des Handwerks. Mhm. Oder der Eisberg oder wie auch immer. Das heißt, nur die Guten sind da draußen irgendwie in der Sichtbarkeit unterwegs. Wenn du so etwas auf Spur bringen möchtest, musst du natürlich schon irgendwo, man sagt es bei uns in Berlin, so einen Rücken haben. Ja, also so ein Kreuze. Das heißt, du solltest schon Lebenserfahrung haben. Nicht jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, so ein falsch verdrehtes das Eckventil in Anführungsstrichen, ein Eckventil. Also es muss um signifikante Dinge gehen und dann musst du aber auch in Anführungsstrichen mit Kritik rechnen können, aber dir zu 100% sicher sein, dass der Fehler nicht bei dir liegt, weil es gibt immer wieder die Problematik da draußen und das hören wir ja in der Hotline, ganz am Ende des Tages haben sie ja Schuld gehabt, weil sie da einen Verarbeitungsfehler gemacht haben. Ist auch eine typische Ausrede. Und wenn du da nicht sattelfest bist in deinem Thema, in deinem Gewerk, mit den Materialien, mit denen du zusammenarbeitest, dann frisst dich die Industrie auf. Die sind da eiskalt. Ja, und am Ende des Tages geht's doch auch um die Kostenrechnung. Darauf wollte ich nämlich auch da irgendwo hinkommen, weil wir haben jetzt nicht nur erstmal den Image-Schaden als Handwerker, ja, sondern haben tatsächlich vor Ort auch den Schaden. Und ich kann dir jetzt gerade eine coole Story erzählen. Das ist jetzt so meine letzte Story. Da schmeiße ich jetzt mal Duravit rein. Grüße gehen an Henrik Hopmann. Das ist der Vertriebschef Deutschland, Österreich, Schweiz.
Auch keine Werbung übrigens.
Nein.
Müssen wir immer dazu sagen.
Vielleicht kann der eine oder andere damit anfangen. Und ich habe hier keine Geheimnisse. Ich fange nicht an hier blau, rot, grün. Also dieses Rumgeschwänzel und es ist ja alles nachher im Guten geendet. Ich bestelle eine Badewanne, ja? So eine Mineralguss-Badewanne für knapp 8.000 Euro. Wow. Wieder 10 Wochen Wartezeit. Ich musste dreimal unterschreiben, wo die Lochbohrungen am Badewannenrand hinkommen, mit Zeichnung alles drum und dran. Und du gehst davon aus, dass das Ding auch so produziert wird. Nach 10 Wochen kommt das Scheißding da an beim Kunden. Wir packen es aus. Ich hatte 4 Leute vor Ort, die diese Badewanne dann, 140 Kilo schwer, rund wie so ein Ei, das musst du ja irgendwie transportieren. 4 Leute vor Ort, ihr habt, dass wir diesen Transport dann ermöglichen. Beim Kunden selber die ganzen Laufwege abgedeckt, Handlauf musste geschützt werden, also richtig aufwendig, alles vorbereitet. Ich packe die Badewanne aus und sehe, was haben die denn da fabriziert? Völlig verkehrte Löcher reingepackt, ich kann die Badewanne nicht einbauen. Ich stehe zu viert da, ja, wir haben vorher Arbeiten geleistet an diesem Tag, wir mussten nachher wieder komplett abrüsten, ich hatte roundabout bis 13 Uhr, wo der LKW kam und diesen Scheißkarton mit der Wanne wieder abgeholt hat, oder die Palette, hatte ich da irgendwie 6 Stunden verbrannt, ja, und am Ende des Tages, kommt dieses Schulterzucken seitens der Industrie, wenn du anfängst, hier mit Kostenrechnung um eine Ecke zu gehen und sagt, und da hatte ich natürlich richtig heftig mit denen zu tun gehabt, sagt dann, wir können ihnen ja nur die Fahrkosten übernehmen und den Rest müssen sie einfach schlucken. Schluckt bitte nichts. Das ist uns irgendwo ein Aufwand entstanden, der ja irgendwo entschädigt werden muss. Lag nicht an mir, lag an der Präzision des Montagshandwerkers, der den Plan anscheinend falsch gelesen hat oder wie auch immer. Mhm. Und das ist immer wieder in der Vergangenheit sehr oft vorgekommen, dass halt eben Produkte, die ich rede von hochwertigsten Produkten, auf Verunglücken. Und es darf so etwas nicht passieren. Ich baue ja auch kein Badezimmer und stelle dann im Nachgang fest, oh, ich habe ja die Abdichtung vergessen. Das Ding ist jetzt an der bodenebenen Dusche undicht. Sorry, Kunde, ja, du kannst gerne das Material zahlen, Handwerksleistung, ja, werde ich da so irgendwie mal so ein bisschen rüberschwufeln. Also das ist nicht. Ich bewege mich da in Sphären, wo eigentlich alle zu 100% stimmen muss. Und wir reden hier nicht von einem auf den anderen Tag irgendwas hergestellt, sondern 10 Wochen Wartezeit.
Mhm. Wahnsinn.
Das ist hässlich. Naja, auf jeden Fall wieder Story raus, bla bla bla. Und dann hat das irgendwie der Chef von Duravit, also wirklich der ganze Umsatz, mitbekommen. Irgendjemand hat ihn da gesteckt, das ist wieder der Typ da aus Berlin, der meckert. Hol ihn mal ab. Und dann hat mich tatsächlich der Henrik angerufen, der hat gerade bei Duravit neu angefangen als Vertriebschef Deutschland, Österreich, Schweiz oder besser gesagt per WhatsApp kontaktiert. Ich habe erstmal die Nummer nicht arrogieren können. Mega smarter Typ. Props an dich, Henrik. Ich gebe dir noch ein halbes Jahr Zeit. Der hat gerade angefangen, um Konzern selber sehr viele Dinge zu beäugen und vielleicht auch so ein bisschen zu verändern. Und die brauchen natürlich Zeit. Und die Zeit gebe ich ihnen. Und wir haben Anfang nächsten Jahres was richtig Cooles gemeinschaftlich vor. wo wir wieder einen Mehrwert schaffen für halt eben meine Gefolgschaft aus der Sanitär- und Heizungsbranche. Und die geben sich Mühe. Und wenn ich sehe, dass sie sich Mühe geben, dann ist es auch, glaube ich, eine ganz vernünftige Lösung.
Aber wie ging es denn jetzt mit der Badewanne aus?
Ach ja, die Badewanne kam 4 Wochen später tatsächlich komplett ordentlich. Mhm. Und ja, wir haben sie dann, könnt ihr gerne auch bei mir auf den Installateur raufgucken. Ich nehme immer sehr viel gerne Dinge auf und frage natürlich den Kunden, ob ich das dann in die Öffentlichkeit stellen kann. Natürlich hier nicht ohne Name, Adresse und all so ein Schnicki-Schnacki, sondern tatsächlich, ich zeige so meine Arbeit. Das könnt ihr gerne auf den Insta-Lateur sehen. Das ging natürlich dann ganz gut auf. Alles erledigt. Haben wir nach oben gebracht. War aber echt knifflig. Ich musste so eine Vakuum-Saugheber kaufen, weil du kannst die Badewanne, weil sie ja so ein Ei ist, irgendwie nicht greifen. Und dann habe ich mir so eine speziellen Werkzeuge gekauft, wo ich dann an diversen Stellen das ganze Thema per Vakuum angesaugt habe, damit wir überhaupt Griffe haben und das Ganze schadenfrei. Und wir müssen sie ja unten auspacken beim Kunden. Und das ging so eine ganz, ganz blöde, so eine Rundtreppe hoch, ganz... War ein Spektakel, aber haben wir hinbekommen. Ich habe tatsächlich auch, bevor ich überhaupt die Badewanne bestellt habe, ist auch bei mir auf Insta eine Schablone gebaut, 1:1. Ja, denn in der Vergangenheit habe ich mal so eine riesen Badewanne verkauft und dann kam die an und dann hatte ich festgestellt, das war noch ganz im Frühjahr meiner Selbstständigkeit, dass ich die scheiß Wanne gar nicht ins Bad reinkriege, die ging nicht durch die Tür durch.
Nein, ich hatte das die ganze Zeit Gedanken mit, oh Gott, und habt ihr das überhaupt durch die Tür durchgekriegt, das Ding, ja,
Genau, und seit da baue ich Schablonen, also für richtig teure Sachen baue ich immer 1:1 Schablonen und teste erstmal an. Und das geht gar nicht mal um die Breite. Die Breite war ja vom Türrahmen okay, aber ich habe die Rechnung nicht mit der Wand hinter mir gemacht und dass du die Badewanne ja hochkant stellen musst und anschrägen musst. Und dann zieht sich das Maß ein bisschen länger und dann passt es nicht rein. Genau, also viele Dinge musst du beachten, wenn du vernünftig und ordentlich und natürlich auch in Ruhe deine Arbeit ausführen kannst. Ja.
Bleiben wir nochmal dabei, was du eben gesagt hast, dass man einen Rücken haben muss, dass man mit Kritik auskommen muss. Wenn du jetzt, du sprichst ja auch mit den Betriebsinhabenden da bei dir aus der Innung und nicht jeder ist ja vor der Kamera so eine Rampensau wie du. Wenn jetzt jemand aber trotzdem genau das gleiche Problem hat und sagt, ich würde es gerne lösen, ich muss eine schnelle Lösung finden, da steht echt ordentlich Kohle unterm Auftrag. Ein Kunde sitzt mir im Nacken, was auch immer. Was würdest du empfehlen, wie man damit umgehen soll, wenn man jetzt nicht vor die Kamera treten möchte? Werbung! Du suchst eine Speakerin mit echter Erfahrung und klarer Haltung? Ich spreche über Arbeitgebermarken, Sichtbarkeit, Mitarbeiterbindung und Personalgewinnung, speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Als Steinmetzmeisterin, Unternehmerin und Stimme für modernes Personaldenken im Handwerk. Keynote oder Vortrag? Schreib mir gern. Werbung Ende.
Ja, da bleibt dir der klassische Weg übrig, und zwar, dass du da einfach tatsächlich den Großhandel anschreibst, kontaktierst und dieses übliche Szenario angehst. Aber dann wirst du immer verlieren. Und das ist auch das Problem, dass die Leute das nicht erkennen. Man kann da auch eine Abkürzung machen. Und am Ende des Tages ist die Abkürzung nachher viel wertvoller als sich in dieses Standardklassische, ist ja genauso wie die anderen Handwerker. Ja. Und viele, ich weiß es nicht, also mir treibt es in die Augen, wenn ich sehe, wie sich einige Kollegen zufrieden geben mit dem, was ihnen die Industrie da irgendwo serviert. Ja, wir werden ja teilweise auch von der Industrie als der Flaschenhals der Industrie irgendwo verurteilt. Ja, die haben eine riesen Produktionsstätte, um das so ein bisschen zu erklären, Ware, die unbedingt in ihrer Excel-Tabelle am Jahresende üppig ausfallen muss. Und dann kommt der Handwerksunternehmer, der diese ganze Ware, diese Millionen von Teile irgendwie einbauen kann oder muss oder soll. Und das kriegen bedingt der Situation, wie sie ja momentan in unserem Handwerk ist, das wird nicht funktionieren. Und dementsprechend sind wir dann immer so ein bisschen eine Randnotiz, also die ganz normalen Handwerker da draußen. Und ich habe schon so viele Dinge gehört, dass tatsächlich auch einige Hersteller ihre eigenen Betriebe inkognito betreiben. Das heißt, einmal die Stellen selber her. Ich will da jetzt nicht in Betrieb zu nahe kommen, aber in Braunschweig war da eine ganze Geschichte. gerade eine Geschichte mit so einem Heizungsfachbetrieb, der aufgekauft worden ist mit über 150 Leuten, ja, von der Industrie, wo dann tatsächlich die Industrie direkt an diesen Kollegen ausgeliefert hat und der Kollege dann mit seiner Manpower eben halt diese Wärmepumpen und wie auch immer an die Wand genagelt hat. Und ich muss ja keinen erklären, was ja die letzten 3 Jahre oder 4 Jahre los war zu diesem ganzen Thema GEG, also Gebäudeenergiegesetz. Und da möchte ich auch nochmal Danke aussprechen an die Politprominenz, ja, an Herrn Habeck.
Ich weiß
Habeck
schon jetzt, was kommt.
Für diesen geilen Marketingstunt. Katrin, du weißt nicht, wir hätten 100 Millionen oder Milliarden Euro benötigt, um überhaupt irgendwo in der breiten Masse Werbung für mein Handwerk zu machen, ja. Also wenn du das mal so richtig plakativ mal irgendwie auf Spur bringen möchtest. Ja, der Typ hat es innerhalb von kürzester Zeit geschafft, dass das ganze Land wusste, was eine scheiß Wärmepumpe ist und dass das ganze Land wusste, wer diese Wärmepumpe einbaut. Nämlich der Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Mhm. Das hätte ich mit keinen Werbemillionen geschafft. Und somit war es ein geiles Ding, in Anführungsstrichen, für die Werbung in der breiten Masse, für unser Handwerk oder für unseren Berufsstand, aber am Ende des Tages, ja, wo sind wir gelandet? Ich will auch nicht jetzt hier irgendwie in die Politik reingehen, aber Flaschenhals, wenig Handwerker, ja, wenige Hände, Industrie, wir müssen Umsatz machen, unsere Milliarden müssen ja irgendwie rein. Und da wünsche ich mir tatsächlich auch von diesen Teilnehmern, dass die da ein bisschen mehr Nachsicht haben und vielleicht auch supporten und unterstützen und nicht nur uns, ja, auslutschen.
Gibt es denn da eine Zusammenarbeit zwischen jetzt gerade den Badprodukten, die du verbaust, und dem Handwerk? Sitzen da, also werden da wirklich die Leute mal gefragt, die es auch verbauen? Oder ist das eine Entscheidung bei denen nur im Büro, wo sowas konzipiert wird?
Na, pass auf, ich habe mich ja mit dem Chef der Produktentwicklung vom VMB mal unterhalten. Ich habe seinen Namen jetzt nicht. Und habe da mal so ein bisschen gefragt, wie so ein Herstellungsprozess ganz banal von so einer Toilette stattfindet, die dann ja irgendwie auf Spur gebracht wird. Ja, ist jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Mhm. Also es wird 2 oder 3 Jahre zuvor eine Idee geboren. Dann wird erstmal ein Designer gesucht, weil wir wollen ja am fancy Namen noch irgendwie ranhängen. Ja, oder Jette Job oder wie egal, in was für ein Scheißhaus man da nachher drauf sitzt. Aber das geht natürlich auch marketingtechnisch. Entschuldigung. Und dann ja wird rumgebaut. Ja, es muss ja da irgendwo so ein Prototyp gemacht werden. Und dann gibt es tatsächlich 2 bis 10 Fachbetriebe, die erstmal diesen Prototypen versuchen, auf der Baustelle irgendwo so ein bisschen auseinanderzunehmen. In Mettlach selber ist auch in Anführungsstrichen so ein Labor oder so eine Provi-Baustelle, wo sie dann praktisch auch so etwas für gut befinden sollen, ganz am Ende. Am Ende des Tages, und da geht man von jedem Hersteller drauf aus, ist in dieser Entwicklungszeit viel Theorie, viel Sparpotenzial, was entdeckt wird von diesen Excel-Junkies, ja, also die Leute, die dann in ihrer Karrierestufe bei der Industrie nach oben schauen, und je bessere Zahlen ich liefere, und diese Zahlen, die kann ich liefern, wenn ich spare. Ja, dann wird aus einer Messingschraube oder aus einer Metallschraube dann mal eine Kunststoffschraube. Und da ist Sparpotenzial, das sind nachher Centartikel, macht trotzdem ein paar Millionen am Ende des Jahres irgendwie da in ihrer Auswertung. Und wir haben mit Plastikschrauben leider Gottes draußen Probleme. Na, fest kommt ab, passend zu dem ganzen Thema. Also da kannst du schon irgendwie eine Stahlschraube oder whatever auch ein bisschen Dollar anballern. Und so läuft das ganze Thema. Und jetzt, das war jetzt ein Beispiel mit VMB, aber bei den anderen wird es genauso ablaufen. Also,
und was würdest du dir wünschen? Neues. Wie könnte es besser laufen?
Ja, und dafür stehe ich und trete immer wieder an. Und deswegen wird es auch immer wieder diese Stories geben. Ich möchte einfach zeitnah mein Problem gelöst bekommen. Mich ruft der Kunde an, und wenn ich bei ihm vor Ort bin, ja, weil ich da eine Verstopfung beseitige, dann gehe ich da nicht hin, kick mir aus und sag, du, pass mal auf, hier hast du erstmal einen Plastikeimer, den kannst du 10 Wochen nutzen, weil ich komme dann wieder mit meiner Rohrreinigungsmaschine und werde mein Rohr reinigen. Das war jetzt ein bisschen polemisch übertrieben gesagt, aber dieses Gefühl wird mir vermittelt, wenn da irgendwie ein Produkt von denen verunglückt. Und ich möchte einfach nur eine zeitnahe Antwort haben und dann, wenn auch möglich, eine zeitnahe Lieferung. Und ich muss noch eine Story erzählen, weil das glaubst du mir nicht, weil es sich diese Story 2-mal wiederholt hat. Ja, Du kommst zu der Industrie rein, wenn du auf so einer Werksfahrt bist und als allererstes wirst du als Gast erstmal in die Qualitätskontrolle reingeprügelt. Ja, schaut mal, wir untersuchen hier unsere Heizkörper, wie toll sie sind und hier geht nichts Defektes raus. Schaut mal, hier sind unsere Duschtassen und Badewannen. Alles gut, ich habe schon zig Werksbesuche hinter mir gebracht. Und dann gab es mal eine kalte Story, die war letztes Jahr, glaube ich, vorgefallen oder vorletztes Jahr. Ja, ich bestelle eine Duschtasse, 1,80 m x 90 m, so ein Sondermaß mit so ein bisschen Anti-Rutsch-Beschichtung für so einen kleinen Wellness-Tempel, was ich beim Kunden in seinem Keller da ausbauen sollte. Wir haben 4 Wochen gewartet, die Duschtasse kommt dann und ich wollte sie nicht auspacken vor Ort, um zu gucken, ob die in Ordnung ist, sondern habe die mühevoll da irgendwie in diesen Saunabereich geschleppt. Pack sie aus und stelle fest, dass die im obersten Drittel nicht emailliert war. Denke, was läuft denn hier für ein Film? Warum ist diese Duschtasse nicht komplett durchbeschichtet? Ja? Und das ist jetzt nicht ein kleiner Schlagschaden oder ein Emaillefehler. Da hat einfach ein Viertel der Duschtasse schwarz ausgesehen. Denke, naja, gut, war jetzt ein Griff ins Klo, ich den Außendienstmitarbeiter angerufen, Duschtasse abgegeben. Wir haben dann 2 Wochen wieder gewartet, also in 2 Wochen haben sie es dann geschafft. Denke, diesmal holst du die beim Großhandel ab. Das war auf dem Freitag, ja. Auf dem Freitag, so gegen 9 Uhr war ich beim Handel. Pack diese Duschtasse aus. Ich traue meinen Augen nicht. Genau das Gleiche. Ja, aber es war nicht die gleiche Duschtasse. Die war auf der anderen Seite. Ich mache ja immer schön viel Fotos und Videos. Ich dachte, das darf jetzt nicht wahr sein. Ich den Außendienstler angerufen und habe gesagt, so, pass mal auf jetzt. Wir haben das einmal still behandelt, aber jetzt dreht hier mal richtig auf. Mach das Thema Social Media oder du organisierst mir irgendetwas. Weil pass auf. Die Duschtasse hat Folgendes als Auswirkung gebracht. An dem Tag, wo ich diese montieren wollte, habe ich den Fliesenleger und den Trockenbauer am Start gehabt, der das ganze Thema, wir wollten da so eine schnelle Nummer draus machen, ja, mit Schnellkleber und all so ein Schnicki-Schnacki, das hätte super geil funktioniert. Das heißt, ich habe 2 Gewerke da vor Ort gehabt, die auch wieder abreisen durften. Und ich hatte noch meine Verstärkung damit dabei für diese Schlepperei. Jetzt der 2. Termin, Kunde 2 Wochen völlig ungeduldig. Ich stell fest, die scheiß Duschtasse ist wieder nicht ordentlich. Und dann der Außendienstmitarbeiter kam um 10 Uhr ja vor Ort, hat sich die Duschtasse angeguckt und nur mit dem Kopf geschüttelt, hat gesagt, komm, lass uns mal da anrufen. Das ging da in der Nähe von Dortmund, der Anruf, da ist nämlich das Werk von der Firma Kaldewey. Und dann hatte ich da irgendwie so eine Dame am Telefon gehabt, die sehr lösungsorientiert war. Und sie sagte, du pass mal auf, warte mal, ich hätte da eventuell eine Idee und dann kann ich dir das am spätestens Mittwoch liefern. Das heißt, ich hätte jetzt nochmal 3 Tage warten können. Ich habe aber für Freitag eine ordentliche Duschtasse erwartet und am Montag habe ich einen Termin gemacht. Ich habe gesagt, du, krieg nicht mehr. Ein zweites Mal, keine Chance. Und dann haust du raus, sag mir mal bitte deine Privatadresse. Habe ich ihm meine Privatadresse genannt. Wie lange ist da jemand erreichbar? Ich sage, du, ist mir scheißegal, wie lange ich warte. Da hat die eine Taxe gerufen.
Von Dortmund aus.
Dazu in Dortmund. So ein Kombi, die haben diese Duschtasse in die Taxe reingepackt und haben aus Dortmund die Duschtasse mit einer Taxe zu mir nach Berlin privat nach Hause gefahren. Der arme Kerl kam da um 8:30 bei mir an, abends, ja, und hatte dann noch einmal den Heimweg nach Dortmund. Ist eine super Ausnahme. Das wird, glaube ich, so noch ein zweites Mal nicht stattfinden. Also das in Bezug auf die Kollegen, die jetzt jeden einzelnen Schlagschaden da versuchen, irgendwo zu reklamieren. Die Reputation musst du ja auch auf Social Media erarbeiten. Aber das habe ich ihnen echt hoch angerechnet, weil sie mir da im Problem geholfen haben, nicht ein zweites Mal einen Termin absagen zu müssen. Und ich bin dankbar dafür und baue heute noch Kaldewey-Produkte an.
Werbung
und das wünsche ich mir von der Industrie, um daher auf deine Frage zu kommen. Ich möchte einfach eine schnelle Lösung haben. Wie auch immer. Weil ich liefere sie als Handwerker auch, wenn der Kunde mich für ein Problem beauftragt.
Und wir Handwerker sind ja alle sehr lösungsorientiert, ne? Wir sind da ja schon auch bereit, nochmal vielleicht irgendeine andere Lösung auch dem Kunden zu verkaufen, wenn sie dann mindestens genauso gut ist. Aber wir brauchen natürlich, wenn wir auf Produkte angewiesen sind oder auch andere Gewerke, die ja genauso gut arbeiten müssen, dann muss es funktionieren. Da müssen alle Seiten gut mitarbeiten. Ja, ja, geile Geschichte.
Ja, dieses Wohlfühl-All-Inklusive-Paket, das ist ganz schwer zu schnüren. Und ich arbeite daran schon seit Jahrzehnten. Ja, ich habe meine Prozesse ganz cool im Griff. Ich weiß, wie, was, wo stattfinden muss. Ich verkaufe diese Customer Experience, ja, also dieses Kundenerlebnis mit mir. den Weg zu gehen, sein geiles Bad irgendwie auf Spur zu bringen, at its best. Und dann funkt mir in der letzten Zeit der dazwischen. Toleranzmaße, wird jeder sicherlich auch schon mal gehört haben seitens der Industrie. Da bestellst du so einen scheiß Heizkörper, 2,20 Meter hoch, ja, kann ich auch hier gerne sagen, für unseren Nationaltorhüter Neuer, ich wusste ja nicht, dass ich für den arbeiten würde, musste hier in Berlin, der hat mal eine Wohnung gehabt vor einiger Zeit und das Ding sollte neben dem Scheißhaus montiert werden, Wand eben. Und dann kommt dieser sondergefertigte Heizkörper, der wie eine Banane da rausgeguckt hat. Und dann rufe ich da den Hersteller an, 10er, Grüße an euch, ja. Der Außendienstmitarbeiter kommt, ich hau die Wasserwaage rein und krieg meine ganze Faust durch die Wasserwaage geschoben. Er sagt, ja, das ist aber noch im Toleranzbereich. Ich sag, willst du mich verarschen? Ich habe gerade einen Heizkörper bestellt. So eine Dinge werden einen dann verkauft als Toleranzbereiche. Ich kann dieses Wort auch nicht mehr hören. Darin, Leute, lasst euch nicht irgendwie abschütteln. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und bleib da dran.
Ja.
Kathrin, du guckst nicht so völlig ungläubig.
Nee, ich guck nicht ungläubig. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich das aufs Steinmetzhandwerk übertragen kann. Aber wir haben außer mit Steinmaterial sonst nicht so viele Zulieferer dabei. Ne? Werkzeuge, okay. Aber keine Endprodukte, die ich dem Kunden irgendwie noch anderweitig verkaufen muss. Das, deswegen versuche ich das die ganze Zeit zu übertragen, aber es ist bei dir total nachvollziehbar.
Du redest von Stein jetzt.
Ich bin ja Steinmetzmeisterin.
Ja, pass auf. Wir haben ja auch irgendwo dieses ganze Keramikzeug, was du in deinem Badezimmer hast, das ist ja auch aus Schlicker und diversen anderen Komponenten auch ein Naturwerkstoff. Und die Industrie ist jetzt seit einigen Jahren oder fast schon seit Jahrzehnten so mega fancy dünne Kanten zu machen. Gerade das sind so, das ist ein hochaufwendiger Prozess, um das irgendwo uni aufs Maß zu bringen. Und das wissen viele Kollegen nicht. Und jetzt bestellt sich so ein Kunde so ein scheiß Waschbecken, weiß ich nicht, für 708. Ey, ich habe voll die Fäkalsprache, Entschuldigung.
Wir piepsen das aber ich bin alles aufgeregt. Raus.
Nein, er bestellt sich so ein high-glossy Waschbecken, was er im Prospekt gesehen hat, was wie mit einem Laser gezogen ist. Und dann kommt dieses Waschbecken in Real Life an und hat dann eine kleine Beule oder eine Kante drinne. Die darf sein, das musst du den Kunden auch im Verkaufsprozess erklären. Wenn der ankommt, ich habe da ein tolles Waschbecken, das will ich gerne haben. Das muss aus Porzellan sein und nicht aus Stahlemaille. Stahlemaille kriegst du nämlich so gerade hingezogen, aber aus Porzellan oder Keramik kriegst du das Ding nicht, weil das geht in den Brand rein, das schwindet beim Brand um 30% und das alle da irgendwie hinzukriegen. Und wenn du diese Steps vorher nicht berücksichtigst, hast du immer im Nachgang Probleme, wenn du deine Endmontage machst. Das heißt, den Kunden darauf vorbereiten, wenn er sich was Tolles ausgesucht hat, sicherlich dahingehend beraten, auch ihm den Wunsch erfüllen oder einfach mal auch eine andere Empfehlung aussprechen, sagen, passen Sie mal auf, mit denen sind wir schon seit Jahren ganz gut unterwegs, die liefern auch eine vernünftige Qualität ab und sind auch in den Ersatzteilen ganz sicher und am Ende des Tages entscheiden wir ja, was draußen verkauft wird und was ich einbaue,
ja.
Und nicht die Industrie.
Und ich finde es ganz, es schwingt durch, egal was du gesagt hast, an welche Geschichte du erzählt hast, es schwingt immer wieder durch, sei verantwortlich für deine Endarbeit und sei verantwortlich dafür, dass der Kunde nachher zufrieden ist und dich weiterempfiehlt. Und dann darf der Kunde auch sehen, dass man da mit dem Außendienstmitarbeiter schimpft und sagt, das ist totaler Mist, was ihr mir hier geliefert habt und ich will jetzt eine Lösung haben. Das darf der sehen, dass ne, ihr euch dafür einsetzt, nur dich dafür einsetzt und der Kunde dann auch möglichst zeitnah seine qualitativ hochwertige Arbeit bekommt. Ja, das schwingt da alle mit, was du sagst.
Damit steht und fällt alles, sage ich dir. Und deswegen habe ich auch dieses Thema bewusst hier benannt, Handwerk versus Industrie, weil in der Vergangenheit, also jetzt wirklich, und ich habe ja ein ganz gutes Netzwerk, wenn ich darüber immer so ein bisschen meckere, dann höre ich hier aus ganz Deutschland genau das gleiche Problem und hier und da. Und uns wird dann immer wieder verkauft, sie sind der Erste, also das wirkt nicht mehr, weil wir ja eben hier dieses machtvolle Werkzeug haben, nämlich das Handy, und ganz gut vernetzt sind. Und ja, auch noch einmal von meiner Seite aus, also rennt jetzt nicht durch die Weltgeschichte und macht jetzt nur so eine hässlichen Stories, sondern tatsächlich, wenn es drauf ankommt, und das ist wichtig, dieser ganzen Außendienstmitarbeiter, und jeder ist ja da, hat irgendwo seinen Vertreter, den mal so ein bisschen in die Mangel zu nehmen und den dazu hingehend bringen, das weiter zu transportieren. Ich krieg's immer wieder hin, durch eben halt diese Art von meinen Influenzen ein paar Ecken abzukürzen, um bis ganz nach oben zu kommen. Und da versuche ich natürlich, ja, aus der Basis, weil meistens die da Verantwortlichen da oben haben ja keinen Plan, unten abläuft.
Meistens so, ja. Mhm.
Das ist leider Gottes so. Und ich nutze diese Abkürzung und sage, ja, wisst ihr überhaupt, was los ist? Letztens habe ich mit den neuen Geschäftsführern von Fiesmann in so einem Bus gesessen. Das war in Bilbao, da waren wir auf so einem Influencer-Days. Und dann habe ich ihnen gesagt, pass mal auf, Großer. Ich finde das ja ganz cool, dass du hier den Laden neu übernommen hast. Könntest du mal eine Sache dir mal aufschreiben? Der war nämlich stets bemüht, immer seine Notizen zu machen. Er hat immer Input aus der Basis bekommen. Aber bei mir in Berlin, in der Kanalstraße, ist die einzige Fiesmann-Filiale, die Ersatzteile verdickt. Das kann nicht sein, dass um 12 Uhr ein Monteur irgendwie an der Türe am helligsten Tage ist und da erstmal ein Schild geschlossen steht, wir haben jetzt Mittagspause bis 13 Uhr. Und wer keine Ersatzteile kriegt. Er hat mir genauso, wie du jetzt gerade geguckt hast, hat er mich angeguckt. Was bitte? Ich sage, genau, das ist jetzt mal ein Insight aus meiner Stadt am Berlin. Vielleicht kannst du das mal verändern. Ich habe es nicht nachgeprüft, weil ich selber nicht so großartig an Heizung baue. Aber das sind so Basics, die kommen gar nicht bis nach oben hin. Aber er war mega cool drauf. Der hat sich alle Kritikpunkte in diesem Bus, den habe ich richtig da hinten jetzt her zu uns. So, jetzt setz dich mal zu uns hin. Und der war mega smart. Und hat sich alle denen in seinen Notizen aufgeschrieben. Und davon partizipieren sie. Auf jeden Fall.
Also ja? Ins Gespräch,
konstruktive Kritik, immer wichtig.
Cool. So, dann lass uns doch mal abschließen mit der Frage, drei Dinge, die es braucht, bevor es heißt, nach Fest kommt ab. Und da würde ich total gerne von dir hören wollen, was du anderen Installateuren oder anderen Gewerken empfiehlst, die mit Industrieprodukten arbeiten. Was braucht es, bevor es heißt, nach Fest kommt ab? Drei Dinge.
Ich glaube, ich habe es ein paar Mal schon hier erwähnt. Lasst euch da nicht vorführen durch deren Prozesse. Reklamation hier ausfüllen, Wartezeit da. Sieh zu, dass ihr da immer Alarm macht mit in Anführungsstrichen der Androhung. Hey Leute, ihr seid nicht die Einzigen, die so ein Dusch-WC verkaufen. Es gibt noch mindestens 7 andere Hersteller, dann geht woanders hin. Ja? Aber ich würde gerne mit euch weitermachen, weil ich jahrelang mit euch gute Erfahrungen gemacht habe. Das ist vielleicht irgendwo ein Hebel, den man ansetzen könnte. Ja, dann auf jeden Fall, wenn was schief laufen sollte, und du kannst dir, Katrin, nicht vorstellen, wie viel Lehrgeld ich bezahlt habe, um schnell Lösungen zu finden und der Industrie super viel auch eingespart habe, indem ich einfach mal den Dropsy lutsche, aber ihr sagt, egal, das stelle ich jetzt nicht in Rechnung, ich will da einfach nur schnell irgendwie was anderes kreieren. Nein. Wer schreibt, der bleibt. Also schreibt alles auf, wenn irgendwie was schief geht. Und das alles, und jetzt kommt der wichtigste Hinweis für jeden Einzelnen von euch da draußen, ist nur realisierbar, wenn ihr das richtig gut dokumentiert. Scheut euch nicht davor, den Kunden zu informieren. Wir haben hier eine 8.000 Euro teure Badewanne und ich würde gerne, wenn der LKW vorfährt, dann ein kleines Stativ aufbauen, diesen ganzen Abladeprozess aufnehmen, diesen ganzen Entpackprozess einmal drumherum mit der Kamera feststellen, Scheißlöcher gebohrt, in der Badewanne war da noch ein Verarbeitungsfehler drinne. Das alles dokumentieren, was ihr für einen Aufwand betrieben habt, rennt rein in die Bude, zeigt hier, habe ich abgedeckt, macht Fotos, ja, schreibt alles vernünftig in einem Arbeitsnachweis nieder und packt es schön bei WeTransfer rein und sendet es dann nachher an die Krisenstelle der Industrie und dann hast du sowas von ein Totschlagargument und da kann dir keiner sagen, wir übernehmen nur die Fahrkosten. Mhm. Du hast deinen Aufwand ja dokumentiert und das habe ich jetzt bei den letzten Malen tatsächlich auch so durchgezogen und dokumentieren. Wozu habt ihr diese komischen Handys in der Tasche?
Also da, wo wir sagen, Dokumentation abbauen, Bürokratie abbauen im Büro, aber wieder mehr Dokumentation auf der Baustelle.
Nee. Du, ich will mir einfach nur meinen Hintern retten. Ja. Und wenn ich nicht nachweisen kann, und meistens heißt es ja so, naja, das ist ja bei Ihrem Transport von Straßenkante bis nach oben in Badezimmer passiert. Wenn da irgendwo ein Schlagschaden ist, weißt du? Und das entkräftige ich sofort, indem ich sage, du pass mal auf, hier original verpackt, Karton ist hier beschädigt, da beschädigt, mach auf und sehe genau, dass da eine Schlagstelle ist. Ich habe die Wanne noch nicht angefasst. Mhm. Und dann habe ich da auf jeden Fall richtig gehandelt.
Super Tipps. Vielen Dank, Christian. Super, richtig gut.
Ja, 51 Minuten sind wir durch.
Entschuldigung.
Nein. Ach, Katrin, du, am Ende des Tages, ich finde das ja cool. Auch jetzt noch einmal ein bisschen Props an den Niklas von der HeroCon. Mega geile Veranstaltung. Leider noch in Anführungsstrichen, muss ich sagen, zu wenig Aufmerksamkeit von vielen Handwerkern da draußen. Ja, ich meine, wir waren roundabout, glaube ich, 750 Leute. Mhm. Und da wären wir wieder bei diesen High-Performance-Handwerkern, die sich gerne mit neuen Dingen auseinandersetzen. Aber wenn du bedenkst, wie viele Handwerksbetriebe in Deutschland unterwegs sind, die ein, ich nenne das jetzt so ein Handwerks-Bruttoinlandsprodukt, wusstest du, dass wir 800 Milliarden Euro im Jahr drehen?
Yes.
Das sind die Zahlen vom ZDH. 800 Milliarden Euro. Wir sind die Wirtschaftsmacht von nebenan und werden nicht so, leider Gottes, ja, anerkannt oder wie auch immer. Aber da hätten wir vielleicht zukünftig mal noch ein, zwei, drei Themen, die wir gerne mal ausschlachten
ja,
können.
Ja, mal vielleicht mal eine
andere Folge. Ich habe viel zu sagen. Alles klar.
Dankeschön. Ich danke dir, dass du da warst, dass du so ehrliche Worte gesprochen hast. Alles ohne Werbung natürlich, sondern einfach nur, weil es eine feine Sache geworden ist und es rundrum schlussendlich nachher zu etwas Gutem geführt hat. Danke für deine ehrlichen Worte genau. Auch. Wie kann man damit umgehen als handwerksbetriebsinhabende Person und damit auch einfach dieses Zusammenspiel besser funktioniert. Ne? Das ist ja nachher das Ziel. Jeder will coole Arbeit machen, egal wer, auf welcher Seite. Und alle wollen zufrieden sein, vor allem der Kunde. Und dass man da gemeinschaftlich dran arbeitet. Danke dir.
Super, Katrin, danke dir auch für deine Bühne und ich bestell schöne Grüße aus Berlin. Ja. Denk an den Insta-Lateur und Lust auf Handwerk.
Danke, mach's gut. Ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.